Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der geplante Wechsel von Ex-Kanzleramtsminister Pofalla in die Wirtschaft sorgt weiter für Wirbel. Wie heute bekannt wurde, hat Bundeskanzlerin Merkel Ende November von den Absichten ihres früheren Vertrauten erfahren. Damals sei die Deutsche Bahn als eine von mehreren Möglichkeiten erwähnt worden. Völlig unklar bleibt, ungeachtet aller Kritik, ob der CDU-Politiker tatsächlich ein Vorstandsressort bei dem Staatskonzern übernehmen wird.
Während Ronald Pofalla weiter schweigt, bestätigte der Sprecher der Kanzlerin, dass Merkel mit ihrem einstigen Kanzleramtsminister über einen möglichen Wechsel zur Bahn gesprochen habe, als er noch im Amt war.
Ich kann für die Bundeskanzlerin sagen, dass sie Ende November im Gespräch mit dem damaligen Chef des Bundeskanzleramts, Herrn Pofalla, von einer möglichen Tätigkeit für die Bahn als einer von mehreren Möglichkeiten gehört hat.
Merkel soll Pofalla geraten haben, sich Zeit zu lassen für einen Wechsel in die Wirtschaft. So wie es auch Pofalla selbst früher forderte, zum Beispiel als er 2005 den schnellen Wechsel des Altkanzlers Schröder zum Gaskonzern Gazprom kritisierte.
Die Menschen müssen den Eindruck haben, dass es Gerhard Schröder nicht um Gas geht, sondern ausschließlich um Kohle.
Bei der Bahn übrigens würden nicht alle Pofalla mit offenen Armen empfangen. Die Arbeitnehmervertreter am Aufsichtsrat lehnen seine Berufung ab.
Die Bahn hat, glaube ich, im Augenblick andere Probleme, als den Vorstand auszuweiten.
Ähnlich argumentiert auch die Linke. Sie fordert von Pofalla, auf den möglichen Job bei der Bahn zu verzichten.
Wie passt das eigentlich zusammen, dass gerade Wagenpersonal, Zugbegleiterin, das alles abgebaut wird bei der Bahn, aber dann wird ein millionenschwerer neuer Vorstandsposten geschaffen? Nein, das geht einfach nicht.
Zugleich geht die Debatte weiter, wie lange eine Übergangsfrist für ehemalige Regierungsmitglieder sein sollte.
So eine Karenzfrist sollte meines Erachtens 5 Jahre betragen. Dann ist die Gefahr von Interessenkollisionen nicht mehr gegeben.
So lange müssen per Gesetz jetzt auch schon Beamte im Ruhestand warten, bevor sie eine Tätigkeit in der Wirtschaft aufnehmen dürfen. Der Aufsichtsrat der Bahn soll wahrscheinlich schon Ende Januar über die Personalie Pofalla entscheiden.
Mehr zu Spekulationen um Pofalla und die Bahn finden Sie auf tagesschau.de. Darunter ein Interview mit Grünen-Fraktionschef Hofreiter. Bei der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung will die Große Koalition ihren Konflikt entschärfen. Die Speicherung von Telefon- und Internetdaten soll Thema auf der Kabinettsklausur in 2,5 Wochen sein. Innenminister de Maizière reagierte heute verärgert auf den Vorstoß seines Justizkollegen Maas, vorerst keinen Gesetzentwurf vorzulegen. Der CDU-Politiker mahnte die Einführung der Vorratsdatenspeicherung an, wie im Koalitionsvertrag vereinbart.
Wer hat wann und wie lange Zugriff auf die Verbindungsdaten von Telefon und Computer? SPD-Justizminister Maas hatte angekündigt, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten, bevor er einen eigenen Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung vorlegt. Deutliche Kritik kommt vom CDU-Innenminister.
Wir müssen uns wohl alle noch daran gewöhnen, dass wir jetzt Koalitionspartner sind. Das verlangt im Umgang ein anderes Verhalten als früher. Im Übrigen gilt der Koalitionsvertrag für alle, nicht nur für diejenigen, die bestimmte Passagen persönlich ausgehandelt haben.
Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf eine Umsetzung der EU-Richtlinie geeinigt. Im Dezember beantragte der EU-Generalanwalt, die Richtlinie für unzulässig zu erklären. Eine Änderung der Richtlinie ist nun wahrscheinlich.
Der Koalitionsvertrag gilt, der wird auch von niemandem in Frage gestellt. Aber man muss ein Gesetz, das so datensensibel ist, auch so bauen, dass es juristisch in Europa und in Deutschland Bestand hat.
Die Opposition ist generell gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Es macht keinen Sinn, auf deutscher Ebene dieses Instrument einzuführen. Wir finden es als Bündnis 90 Die Grünen grundsätzlich falsch.
Der Konflikt in der Koalition um Datenspeicherung steht nun auf der Tagesordnung einer Kabinettsklausur Ende Januar in Meseberg.
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei alles beim Alten, beim Dauerstreitthema Vorratsdatenspeicherung. Das Justizministerium ist gegen eine Datensammlung, das Innenministerium dafür. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen alter und neuer Koalition. Anders als die FDP ist die SPD nicht generell gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Bundeskanzlerin Merkel hat sich beim Skilanglauf in der Schweiz verletzt. Bei einem Sturz zog sie sich einen Anbruch des Beckenrings zu. Der Unfall ereignete sich noch im alten Jahr. Nun muss die Kanzlerin nach Angaben von Regierungssprecher Seibert in den nächsten 3 Wochen mehrere Termine absagen. Die Kabinettssitzung am Mittwoch leite sie aber persönlich.
Eigentlich ist die Weihnachtszeit im Kanzleramt schon vorbei. Doch jetzt kommt für die Mitarbeiter die ganze Bescherung. Die Hausherrin hat sich verletzt. Diese Bilder zeigen die Kanzlerin im Schweizer Engadin in der Nähe von St. Moritz. Hier ist sie beim Skilanglauf gestürzt. Wie der Regierungssprecher heute bekannt gab, zog sie sich einen unvollständigen Bruch im Beckenknochen zu. Seibert nimmt das scheinbar gelassen.
Sie ist hingefallen. Beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus.
Auch Merkel selbst nahm ihre Verletzung zunächst nicht so ernst. Bei ihrer Neujahrsansprache ging sie wohl nur von einer schmerzhaften Prellung aus und nahm sich sogar vor, noch häufiger an die frische Luft zu gehen. Nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung am Freitag war klar, das Kanzleramt muss in den kommenden 3 Wochen voraussichtlich einige Termine absagen. Etwa ein Treffen mit dem luxemburgischen Premierminister oder eine Reise nach Polen. Bei den wenigen Terminen, die sie wahrnehmen will, zum Beispiel den alljährlichen Empfang der Sternsinger, muss Merkel wohl die Zähne zusammenbeißen, wie schon 2011 nach einer Knieoperation. Und so geht die Kanzlerin mit gedrosselter Geschwindigkeit ins neue Jahr.
Die FDP hat nach dem historischen Ausscheiden aus dem Bundestag heute beim Dreikönigstreffen die Signale auf politischen Neuanfang gestellt. FDP-Chef Lindner nutzte seine Rede bei dem Traditionstreffen in Stuttgart für ein Bekenntnis zu Europa und Freizügigkeit. Die EU müsse aber auch den Mut haben, Probleme wie die Euro-Krise oder übermäßige Bürokratie anzugehen. Die FDP hofft auf Erfolge bei der Europawahl und den übrigen Wahlen in diesem Jahr.
Der Deutsche Beamtenbund hat auf seiner Jahrestagung die Bundesregierung kritisiert. Das Vorhaben, die Tarifeinheit in größeren Betrieben gesetzlich zu regeln, bezeichnete der Bundesvorsitzende Dauderstedt als politische Einmischung und kündigte eine Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht an. Bundesinnenminister de Maizière bekräftigte die Pläne der Bundesregierung. So solle verhindert werden, dass eine kleine Gewerkschaft eine ganze Branche lahmlegen könne.
Der Anstieg der Verbraucherpreise ist im vergangenen Jahr moderat ausgefallen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Preise 2013 durchschnittlich um 1,5% gestiegen, weniger als in den beiden Jahren zuvor. Lebensmittel seien allerdings mit 3,8% deutlich teurer geworden. Entlastet wurden die Verbraucher durch geringere Kosten für Kraftstoffe und Heizöl. Für das laufende Jahr erwarten Wirtschaftsfachleute stärker anziehende Preise. In Israel sind erneut tausende Flüchtlinge für ihre Anerkennung als Asylbewerber auf die Straße gegangen. Die meist illegal aus den ostafrikanischen Ländern Eritrea und dem Sudan eingereisten Migranten versammelten sich vor westlichen Botschaften. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen ein Gesetz, das es erlaubt, illegale Einwanderer ohne richterliche Prüfung bis zu einem Jahr in Lagern festzuhalten.
Wir brauchen Asyl. Wir wollen keine Gefangenen mehr sein, rufen heute wieder tausende Flüchtlinge vor den Botschaften in Tel Aviv. Es ist der 2. Tag der Massenproteste gegen die israelische Einwanderungspolitik. Fast 60.000 afrikanische Flüchtlinge sollen in Israel leben, oft unter den schwierigsten Bedingungen, oft angefeindet. Nun haben sie sich zusammengeschlossen, wehren sich. Warum akzeptiert man uns hier nicht? Warum nennen sie uns Illegale und nicht Flüchtlinge? Wir demonstrieren, weil Israel endlich die internationale Flüchtlingskonvention umsetzen soll. Viele von ihnen kommen über den Sinai nach Israel. Seit Dezember dürfen sie laut Gesetz bis zu einem Jahr ohne Gerichtsverfahren eingesperrt werden. Dazu wurde mitten in der Negev-Wüste ein neues Auffanglager eingerichtet. Außerdem wurde an der Grenze zu Ägypten eine 200 Kilometer lange Sperranlage gebaut. Es nützen weder Streiks noch Demonstrationen. Wir werden die illegale Einwanderung stoppen und mit der Ausweisung beginnen. Doch viele der Flüchtlinge können nicht zurück. Sie kommen oft aus Ländern, in denen Bürgerkrieg tobt. Ihre letzte Hoffnung, die israelische Demokratie.
Die israelische Regierung setzt auf Abschreckung und will per Gesetz den Zustrom von Flüchtlingen verhindern und illegale Einwanderer in ihre Heimat abschieben, in eine oft ungewisse Zukunft. Doch bei vielen Israelis regt sich dagegen Widerstand. Sie erinnern, dass Israel selbst ein Einwanderungsland ist.
Bei der Parlamentswahl in Bangladesch hat die Regierungspartei wie erwartet einen deutlichen Sieg erlangt. Nach Angaben der Wahlkommission erreichte die Partei von Premierministerin Hasina 232 von 300 Sitzen und damit eine Zweidrittelmehrheit. Die Opposition hatte Manipulationsvorwürfe erhoben und den Urnengang gestern boykottiert. Bei Protesten in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka kamen heute mindestens 3 Menschen ums Leben.
In der Provinz Anbar im Irak geht der Konflikt zwischen Islamisten und Regierungstruppen um die Vorherrschaft weiter. Eine mit Al-Qaida verbündete islamistische Gruppierung hatte neben Teilen Ramadis auch die Großstadt Falludscha erobert. Die Organisation will einen islamischen Staat in der Region errichten. Iraks Regierungschef Maliki forderte nun die Bewohner und Stammesvertreter in Falludscha zum Widerstand gegen die Islamisten auf.
Eine Kältewelle macht den Menschen in weiten Teilen der USA weiter zu schaffen. Am Morgen fielen die Temperaturen auf Werte um minus 30 Grad Celsius. In Chicago und Indianapolis wurden Fahrverbote verhängt. Bislang sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, die meisten bei Verkehrsunfällen. Betroffen sind die Bundesstaaten im Norden und Nordosten der USA. Der Nationale Wetterdienst kündigte an, die Temperaturen könnten noch weiter fallen.
Es sind Polarwinde direkt aus der Arktis. Sie haben weite Teile Nordamerikas fest im eisigen Griff. Vor allem die Menschen im Mittleren Westen erleben die schwerste Kältewelle seit fast 20 Jahren. Im besonders betroffenen US-Bundesstaat Minnesota bleiben die Schulen heute geschlossen. Hier sollen die Temperaturen durch beißenden Wind auf gefühlt minus 50 Grad Celsius sinken. Die Bürger in den Kältegebieten wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um Erfrierungen zu vermeiden. Die Kältegrade, die wir in dieser Woche erwarten, sind mehr als unbequem. Sie sind ernst, gefährlich und bedeuten ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Die arktische Kälte legt das öffentliche Leben lahm und den Verkehr. Neben den Autofahrern waren auch Fluggäste betroffen. Bis zum Mittag wurden bereits 3.300 Flüge landesweit gestrichen. In Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin trotzten gestern Abend 70.000 Footballfans den Temperaturen. Bei gefühlten minus 26 Grad Celsius mussten sie erst mal das Stadion freiräumen, bevor das Spiel losgehen konnte. Offensichtlich alles eine Frage der Ausrüstung. Ich trage 4 lange Unterhosen, 2 Skihosen, 4 Hemden, ein Pulli und einen Mantel. Selbst die großen Seen an der Grenze zu Kanada frieren langsam zu. Bis Mitte der Woche sollen die Temperaturen weiter sinken.
Thomas Diethardt hat die 62. Vier-Schanzentournee im Skispringen gewonnen. Der Österreicher entschied heute das Finale in Bischofshofen für sich und holte damit auch den Sieg in der Gesamtwertung.
Er wirkte wie betäubt. Thomas Diethardt schien seinen doppelten Triumph noch gar nicht glauben zu können. 20.000 Zuschauer jubelten begeistert. Der 21-Jährige hatte schon nach dem ersten Durchgang in Führung gelegen. Seine 140 Meter im Finale machten den Tourneetriumph perfekt. Seine Eltern begeistert, sein Tourneekonkurrent respektvoll, der Schweizer Simon Ammann der erste Gratulant. Vielleicht ein bisschen ratlos, ganz sicher enttäuscht, Bundestrainer Werner Schuster. Bei dieser Tournee sprangen seine DSV-Adler deutlich an den Podestplätzen vorbei. Andreas Wellinger kam heute auf Rang 9, einen Platz dahinter Severin Freund. Das mit der perfekten Landung muss im Hinblick auf die Olympischen Spiele besser werden. Ganz anders heute bei Thomas Diethardt. Ein Außenseiter gratulierte den geschlagenen Favoriten. Ammann wurde Dritter, Morgenstern Zweiter der Tourneegesamtwertung. Ganz oben und ab sofort nicht nur Skisprungexperten bekannt, Thomas Diethardt.
Felix Neureuther gewinnt den alpinen Slalom der Männer im italienischen Bormio. Es ist sein erster Weltcupsieg in diesem Winter, sein 6. insgesamt. Nach dem ersten Durchgang liegt Neureuther auf Platz 2, eine Hundertstel hinter Marcel Hirscher aus Österreich. Im Finale zündet er den Turbo.
Vor allem habe ich echt das umsetzen können, was ich mir vorgenommen habe, auch im zweiten Durchgang. Ich habe wirklich Gas gegeben und dann kann man auch einen Marcel Hirscher schlagen.
Der Sieg kommt genau zur rechten Zeit. Neureuther holt sich vor Sochi die so wichtige persönliche Bestätigung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 7. Januar.
Zwischen dem Tief bei Schottland und hohem Luftdruck über Südeuropa strömt ungewöhnlich milde Luft zu uns. Erst am Freitag erreicht uns kältere Luft, ein Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Im Südosten Bayerns bleibt es in der Nacht trocken, sonst regnet es verbreitet, später zieht der Regen nach Osten ab. Am Tag neben dichten Wolken, vielerorts aber auch mal freundliche Abschnitte. Dabei bleibt es meist trocken. Nur in der Nordsee ziehen einzelne Schauer oder kurze Gewitter durch. Später kommen im Westen neue Regenwolken an. Der Wind wird im Südosten schwach, sonst mäßig bis frisch mit starken Böen. Im Norden und auf den Bergen können Sturmböen auftreten. In der Nacht 10 Grad im Westen, minus 2 Grad an den Alpen. Am Tag 4 Grad im östlichen Bayern und 15 Grad im Südwesten. Am Mittwoch regnet es im Norden zunächst noch gebietsweise, örtlich sind Gewitter mit Sturmböen dabei, sonst ist es teilweise freundlich. Am Donnerstag ist es im Südosten zunächst noch länger trocken, sonst Regen oder Schauer. Am Freitag im Süden und Südosten zunächst noch Regen, auf den Bergen Schnee, sonst ist es meist trocken.
Ingo Zamperoni meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Regieren aus dem Krankenbett, die Kanzlerin nach dem Skiunfall und Staatstheater statt Parlament. Die FDP sucht ihre Rolle beim Dreikönigstreffen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.